Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit der Band Siebter Raum aus München. Alex, Caro, Dirk und Sascha machen zusammen deutschen Poprock mit Songs, die wie Tagebucheinträge sind, mit viel Gefühl, mal laut und mal ganz leise. Für unser Gespräch machen es sich die vier Bandmitglieder auf dem Sofa gemütlich und plaudern aus dem Nähkästchen. Sie erzählen von dem großen Glück, sich gefunden zu haben, von einem Wasserrohrbruch in ihrem ersten Proberaum, von Altersdiskriminierung und Idealismus. Hallo zusammen!
Hallo!
Hi!
Wollt ihr eine kleine Vorstellungsrunde machen? Einfach mal so nacheinander sagen, wie heißt ihr, was macht ihr in der Band und was ihr vielleicht sonst zu euch noch sagen möchtet?
Okay, ich bin der Alex, ich bediene Schlagzeug und Assemble Pad und schreibe Songs, also mache die Musik auch unter anderem mit Dirk zusammen meistens und wir tragen alle so ein bisschen dazu bei, genau.
Ja, ich bin der Dirk, ich bin der Gitarrenknecht in der Band. Und habe auch viel Spaß dran, Song zu schreiben und meinen Input reinzubringen in die Musik von Siebter Raum.
Ja, ich bin die Caro. Ich singe, ich schreibe auch die Texte alle und komponiere hier und da mal mit. Aber das ist eh immer ein Konglomerat aus allen. Also wir würfeln da unsere Fähigkeiten immer zusammen.
Ich bin der Sascha, ich spiele den Bass. Und ich kümmere mich mit dem Alex um die Rhythmussektion. Wie gesagt, die Ideen fallen immer gemeinsam auch. Und von der Komposition her oft mal gewisse Mitsprache noch, was man halt machen kann oder ändern kann oder sonstige Dinge. Und ja, also so die ganze Kreativität legen wir da so zusammen.
Woher kennt ihr euch?
Die Geschichte war so, der Alex, also unser Schlagzeuger und ich, wir hatten ganz früher schon mal zusammen eine Band. Die hat sich dann aufgelöst und ich habe dann gesagt, ich will aber weiter Musik machen, habe mich dann auf die Suche gemacht und habe dann den Dirk gefunden. Und habe dann mit dem Dirk erstmal so ein Duo gemacht, Gitarre und Gesang. Das war uns dann irgendwann zu langweilig. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen uns mal auf die Suche. Dann habe ich den Alex reaktiviert. Mhm. Habe gesagt, hey, komm, ich habe einen coolen Gitarristen, lass uns doch wieder zusammen Musik machen. Dann kam der Alex mit ins Boot. Und dann hat der Dirk den Sascha noch aktiviert, weil die beiden kennen sich schon lange. Und dann sind wir entstanden mit ein paar Zwischenstationen. Also es war dann auch noch Corona und wir hatten auch noch einen anderen Gitarristen zwischenzeitlich dabei, der aber eher dann in die Rock-Metal-Richtung gehen wollte und wieder ausgestiegen ist. Und dann haben wir uns langsam zu dem Style entwickelt, den wir heute haben.
Wann habt ihr euch also gegründet? War das kurz vor Corona?
Ja, eigentlich während Corona.
Während Corona. Während Corona. Die ersten Treffen fanden nur über Zoom-Meetings statt.
Ja, also das war so die harte Corona-Phase.
Ja, wir erinnern uns, ja.
Also Sascha und ich haben noch zusammen ein Konzert gespielt, eine Woche vor dem großen Lockdown. Und danach ist halt dann die eine Band auch auseinandergegangen und ja, und dann ging halt die Suche los. Die einen hatten keine Lust mehr Musik zu machen, andere hatten Lust und dann habe ich halt die Annonce auf Social Media gesehen, hab Bock Musik zu machen, suche Gitarristen, also von der Caro, und dann habe ich mich gemeldet, dann hat sie Mitleid gehabt und sich mit mir getroffen. Dann haben wir auch doch durchaus übereinstimmende musikalische Geschmäcker getroffen und gefunden und dann losgelegt.
Wie ist denn so jeweils euer musikalischer Hintergrund? Also sei es jetzt einerseits stilistisch, aber auch gibt's jemanden von euch, der das auch studiert hat? Oder seid ihr alles Leute, die euch die Instrumente selber beibringen?
Ich habe ursprünglich Posaune gelernt, also auch gewisse Notenkenntnisse in der Hinsicht, habe aber parallel dazu, also mit 10 Jahren habe ich da angefangen, Posaune zu lernen, hatte Unterricht 8 Jahre und habe parallel dazu autodidaktisch Schlagzeug gelernt und habe mir da sehr viel selbst beigebracht, habe ab und zu mal 1-2 Stunden gehabt bei einem Lehrer. Ja, so ist das immer mehr, hat sich das immer mehr abgewandelt zum Schlagzeugspielen, und Posaune wollte ich dann gar nicht mehr so gern spielen. Ich habe da in einem klassischen Orchester gespielt und bin dann irgendwann mal aus dem Orchester ausgetreten, weil ich mehr Bock hatte, mit meinen Kumpels Musik zu machen und so. Mhm. Und war dann auch anfangs in zwei Punkbands, und genau, so hat sich das entwickelt einfach, genau, dass ich dann immer mehr zum Schlagzeug gekommen bin. Beeinflusst hat mich hauptsächlich, ja, ich bin ja ein Kind der 70er, 80er, also hauptsächlich 80er, so, und da hat mich sehr viel The Cure beeinflusst. Also das ist bis heute so, dass The Cure ein großes Steckenpferd bei mir ist, auch stilistisch, wie ich Schlagzeug spiele und. Das habe ich mir schon ziemlich viel abgeguckt. Wobei ich da auch, ich habe auch hier in München, als ich nach München gekommen bin, in einer Hardcore-Band gespielt, musste ich mich auch erstmal mit anfreunden, aber ich habe ja schon Punk-Erfahrungen gehabt. Ja, es ähnelt sich ja doch ein bisschen.
Ich habe mir das Gitarrespielen erst sehr spät selber beigebracht, erst Anfang 30. Ich habe früher viel Sport gemacht, dann gab es ein paar Knie-OPs, damit ist der Sport dann eher weggefallen, dann habe ich ein Ventil gesucht, habe mir eine Gitarre gekauft und ja, seitdem bin ich da dran hängen geblieben. Musikalisch bin ich schon so ein bisschen auch durch meine Heimat geprägt. Ich komme aus Hagen gebürtig. Das heißt extra breit, Grobschnitt. Da kommen ja einige her und aus der Ecke. Da habe ich natürlich immer noch Spaß dran. Und ansonsten aber auch Bab ziemlich früh, Anfang der 80er gleich mitgenommen. Da auch auf vielen Konzerten gewesen. Springsteen, die Ecke. Dann aber auch die Wave-Sachen, also Cure, Depeche Mode und ja. So. Das heißt also, dann auch ein bisschen weit gefächert. Das versuche ich dann halt auch so ein bisschen. Das hat man ja irgendwie in der DNA dann irgendwo drin. Und ich versuche es auch immer wieder irgendwo mit einzubringen.
Mit mehr oder weniger Erfolg.
Ja, ja, da führen wir wirklich manchmal härtere Diskussion, Grundsatzdiskussion. Aber gut, trotzdem, ich finde, dass die Ergebnisse, die wir dann auch nach den Diskussionen haben, immer sehr gut sind. Und es muss halt immer irgendeiner einstecken. Gitarrentechnisch bin ich das dann häufig. Und aber ich werde es überleben.
Ja, bei mir waren die Anfänge mit der Musik so mit 14 oder 15. Da habe ich mit meinem Bruder, also ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus dem Schwabenland, aus dem Dorf, und habe da mit meinem Bruder angefangen, Musik zu machen, so eine Band, Coverband. Und das hat sich dann bei mir durchgezogen, viele Jahre, immer hier und da Coverband, Coverband, Coverband. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will unbedingt eigene Sachen machen. Und hat's angefangen mit englischen Songs, Singer-Songwriter. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass Deutsch irgendwie noch cooler ist, weil es authentischer ist und weil man damit einfach noch authentischer Geschichten erzählen kann. Und habe hier in München dann eben die erste Band mit dem Alex gefunden. Das war eine Akustik-Kombo mit Cello, Cajon, Gitarre und Gesang und Klavier, so ein Mini-Klavier. Das war auch eine coole Zeit, so ein paar Jahre. Da sind wir echt auch ganz gut vorangekommen, hatten viele, viele Auftritte, hat sich aber leider aufgelöst. Und dann eben, wie vorhin schon erzählt, die Band, die wir jetzt haben, wieder mit Strom, also auch elektronisch. Und wir haben jetzt auch im Laufe der Jahre unseren Style gefunden und haben uns letztendlich auch auf Indie-Pop festgelegt. Meine musikalischen Wurzeln sind relativ breit gefächert. Also ich höre auch Iron Maiden, Judas Priest und so eher diese Metal-Schiene oder System of a Down. Ich bin, glaube ich, so die Einzige in der Crew, die auch deutschen Hip-Hop und Rap hört.
Ja, hören tue ich es auch, aber...
Ja, also ich mag die Texte halt sehr. Fanta 4 haben mich sehr geprägt oder Samy Deluxe. Ja, bin aber auch ein Kind der 80er, definitiv. Also Duran Duran, New Order, Depeche Mode, The Cure, das gehört auch alles dazu. Das ist so ein gemeinsamer Nenner, den wir alle haben, auf dem wir uns dann auch gefunden haben. Man muss ja dazu sagen, das erklärt ja die Geschichte an sich, dass wir alle knapp Ü40 sind. Oder Ü50.
Ja, das kann man sich jetzt ausrechnen, wenn ihr alle sagt, ihr seid Kinder der 80er.
Ja, ne? Genau.
Genau.
Oder U60.
Oder U60.
U60, genau. Wir haben hier eine U60-Party.
Ja, genau.
Ja. Da haben wir nachher auch noch vielleicht ein Anliegen, wenn wir die Kurve zu dem Thema kriegen, Aber das können wir später besprechen. Was so
zum Thema U60, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ja, genau.
Ja. Okay.
Mhm. Kommen wir später nochmal dazu.
Ja. Möchte Sascha noch was sagen?
Ja, ich selbst habe tatsächlich angefangen mit Klavier. Als ich 6 Jahre war, habe ich dann ein paar Jahre Klavierunterricht gehabt. Habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich habe zwar Noten lesen gelernt, also ich habe schon profitiert, aber es war dann nicht mehr meins. Und ich habe mich dann tatsächlich eigentlich aber immer wieder selber hingesetzt und eigene Sachen gemacht am Klavier. Also selber komponiert quasi. Also keine Songs, aber einfach Sachen, Melodien, die mir gut gefallen haben. Habe aber dann festgestellt, dass ich wollte schon in einer Band dann spielen. So mit 13 habe ich das gesehen, dass mir das total gefallen würde, aber nicht am Klavier, weil ich konnte mir nicht vorstellen, ein Keyboard, ich wollte was anderes machen. Und damals war halt so meine favorite Band Duran Duran und habe den John Taylor total super gefunden, der hat den Bass gespielt. Und dann habe ich gedacht, nee, das wäre doch ein Instrument für mich. Und dann habe ich das angefangen, indem ich mir den Bass mal ausgeliehen habe und habe dann sehr schnell dann Gefallen gefunden und bin dann reingekommen über Police-Songs, die ich nachgespielt habe. Und von Sting lernen ist halt einfach echt klasse, weil du lernst Rhythmus und Melodie und das prägt mich immer noch, weil ich beides gerne vereine, also auch in den Songs, die wir machen. Das muss immer rhythmisch sein, aber es sollen immer so Melodien auch drin sein. Das gefällt mir halt einfach. Ja, so nahm das die Entwicklung, verschiedenste Bands. Ich hatte tatsächlich in meinem Leben nur eine Coverband. Und ansonsten haben wir immer versucht, eigenen Sound zu machen und eigene Songs zu komponieren. Und das haben wir dann über verschiedene Bands durchgezogen und komplett unterschiedliche Stilrichtungen. Also so 90er Crossover-Phase, aber auch dann so Galliano-Style. Ich weiß nicht, ob das noch was sagt. Aus den 90ern, das ist so eher so jazzy angehauchter Lounge-Groove-Sound. Irgend sowas. Schwierig zu beschreiben. Und von dem dann Richtung Singer-Songwriter und so 3 Mann, eher der Akustikrichtung. Und dann jetzt halt dieser Stil, der sich tatsächlich entwickelt hat, wo wir gesagt haben, wie nennen wir es, aber es ist halt Indie-Pop, ja. Es ist kein reiner Pop. Es ist aber auch, das passt, finden wir also eigentlich dem Stil ganz gut. Und interessant war im Endeffekt auch die Entwicklung, wie es angefangen hat mit den Songs, die ja da waren und wie die jetzt sind, die Songs. Und das hört man dann durchaus schon eine Entwicklung. Und das finde ich, das ist schön zu sehen. Und das gefällt uns allen, dass man sagt, ja, jetzt verstehen wir uns immer besser. Also es ist irgendwie klarer. Und das ist schön, das ist cool.
Ja, wir sind eingegroovt.
Das ist aber auch cool, dass ihr das so sehen könnt, weil es gibt ja durchaus auch Kunstschaffende, die dann auf ihre Sachen zurückblicken und dann eher denken, oh Gott, was habe ich denn da? Oh nein, das kann ich gar nicht mehr hören, das kann ich auch nicht mehr spielen, schlimm, schlimm. Also, dass ihr sagt, ihr seht da die Entwicklung und ihr musstet ja mal irgendwo anfangen, ist ja sehr schön.
Ja, das gibt schon auch, diese Momente, dass wir sagen, ui, das war so einer der ersten Songs, das ist, passt der noch so in unsere Setlist, und wir haben auch einen, haben wir eigentlich schon gestrichen, weil der so gar nicht mehr reinpasst von damals. Aber am Ende haben wir uns alle angefreundet und es ist eben die Entwicklung, die wir gemacht haben.
Und eigentlich haben wir noch ein 5. Bandmitglied hier und das heißt Samplepad. Der Alex bedient von hinten auch immer noch das Samplepad, das heißt, also wir haben ja nur eine Gitarre. Wir haben kein Piano dabei, wir haben
keine Keyboards,
ja. Keine Streicher dabei.
Zweite, dritte Stimme.
Genau. Sascha und ich sind jetzt nicht die begnadigsten Sänger. Das heißt also, Caro liefert sich lieber selber die zweite und dritte Stimme, die dann
vom Samplepad
unter anderem auch kommt.
Genau. Ihr vergrößert euch dadurch, ja.
Genau. Also unsere Stimmen passen da nicht wirklich dazu, zu Caro, um es mal positiv auszudrücken.
Also die Stimmfarbe, da würde ich drüber streiten, aber also wir haben es versucht, ein paar Mal.
Aber es hat nicht so richtig gefunden.
Ja, nein.
Sollte nicht sein.
Und Keyboarder war auch nicht so schnell zu finden. Und ich hatte eben dieses Spielzeug als Samplepad. Und dann habe ich gesagt, hey, warum machen wir das nicht so? Und dann können wir uns besser koordinieren. Zu viert kannst du dich besser koordinieren mit Familie und so. Wir sind ja auch schon in einem Alter, wo man sich da ein bisschen mehr koordinieren muss. Dann sparst du dir das 5. Bandmitglied quasi mit dem Samplepad. Ja. Ne? Und das hat dann allen getaugt und es macht unseren Sound eben jetzt mittlerweile auch schon ziemlich aus, mit dem Teil zu arbeiten.
Ja.
Genau.
Also wir spielen die Sachen vorher ein, also eine zweite Gitarre, teilweise dritte, mehrere Gesangsspuren. Mittlerweile haben wir sogar auch einen Song, wo mehrere Bassspuren drauf sind, was so richtig geil und richtig fett klingt und auch anders als sonst. Und das ergänzt uns halt einfach und macht auch den Sound noch so ein bisschen sphärischer.
Wieso heißt ihr Siebter Raum?
Die Geschichte, wir hatten mal...
ziemlich banal eigentlich.
Das ist ganz, ganz banal, ist jetzt gar nicht so die Ultra-Story. wir waren immer auf der Suche nach Proberäumen, haben dann einen gefunden in Giesing in München. Der war super. Das war so wie so ein Gewölbekeller mit ganz, ganz vielen Proberäumen. War echt cool. Und da war die Nummer 7 auf der Tür.
Und wir waren eher auf der Suche nach einem deutschen Bandnamen. Also wir wollten, da wir ja nur deutsch gesungen haben oder mittlerweile nur noch deutsche Songs gemacht haben, haben wir eben auch nach einem Bandname gesucht. Und haben wir Nobody's Diary, war unser Bandname. Und der hat halt einfach nicht mehr dazu gepasst. Und dann waren wir halt auf der Suche. Und dann ist das mit Giesing, mit dem Raum Nummer 7 eben entstanden. Und ja, so ja, ist eigentlich dieser siebte Raum entstanden. Und den kannst du ja natürlich assoziieren mit allem möglichen, siebter Raum, ja. Und genau, und der hat dann ziemlich gut gepasst.
Die 7 ist ja oft so eine magische Zahl, ne? Ja, also ich verbinde das dann auch direkt mit irgendwas Sphärischem vielleicht oder so, ne?
Ja. Genau, kann man auch so interpretieren. Mhm. Wobei der Bandname, die Suche nach dem Bandnamen hat schon auch gedauert.
Ein bisschen schon, ja.
Ja, da war so eine Liste und dann haben wir das gehabt, aber da stand nicht siebter Raum drin, sondern Raum 7 oder sowas. Ich habe das mal aufgeschrieben gehabt und dann hat sich das daraus ergeben, weil das irgendwie das Griffigste war und da muss man natürlich auch mal nachschreiben, weil es gibt der dritte Raum, gab's mal, habe ich mal gesehen, dann gab's es aber nirgends und auch noch keine Homepage damit und so und dann haben wir gesagt, naja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Und was uns alle ganz gut gefällt, ist eigentlich das, dass er so offen ist, du kannst es nicht zuordnen, das ist jetzt nicht in einem Stil, sagen wir, was ist das? Ja, das kann vieles sein. Also und von dem her passt es eigentlich ganz gut, weil wir uns mit diesem Namen auch wirklich entwickeln können und vielleicht sogar noch woanders hin entwickeln können, ohne dass wir jetzt wissen, wohin die Reise noch geht.
Ja, und auch identifizieren können, weil im Prinzip hat es da angefangen in diesem Raum.
Ja.
Mit der Band, wo wir uns gefunden haben, auch zusammengewachsen sind, die ersten Songs gemeinsam geschrieben haben. Und insofern ist das ein fester Bestandteil von der Bandhistorie.
Der Proberaum ist uns allerdings abgesoffen.
Was?
Ja. Ja,
da ist eine Leitung geplatzt. Und dieses komplette Gewölbe, das war wirklich ein tolles Gebäude. Da waren so viele Bandproberäume mit Equipment auch. Und dann ist eine Leitung geplatzt.
Ja. Ne?
Und dann hat's die kompletten Proberäume sind alle unter abgesoffen. Wasser gestanden.
Also das ist alles unter der Erde. Das war früher irgendwie so ein Lagerkeller für ich weiß gar nicht, ich glaube für Bierbrauer waren da Brauerei, so Lagerkeller für Hopfen und so Sachen. Und diese einzelnen Gewölbe, die wurden dann abgetrennt eben mit Türen und Mauern und so und wurden dann vermietet dann später. Und wie gesagt, es geht 4 Stockwerke, ging das unter die Erde runter und da ist irgendwo weiter oben eine Abwasserleitung geplatzt und das hat das ganze Ding geflutet letztendlich.
Ja.
Genau.
Und sind euch Sachen kaputt gegangen dann?
Nee, Gott sei Dank
bei uns nicht. Bei uns ging's, aber andere haben richtig, richtig dolle Verlust gehabt.
Ja, andere
Instrumente,
Bands,
PA, elektronische Geräte, alles im Arsch. Also alles kaputt.
Ach du Scheiße, okay. Habt ihr einen neuen Raum jetzt?
Ja. Dann kann der Sascha was dazu erzählen.
Ja, also ich bin vom Beruf Lehrer und ich mache halt auch in der Schule eine Schulband seit 10 Jahren mittlerweile. Und ich habe dann meinem Chef gefragt, ob das nicht auch möglich wäre, dass wir diesen Raum nutzen können selber, weil uns dieser halt Raum im Endeffekt abgesoffen ist. Der war da sehr tolerant und hat gesagt, klar, können wir machen, wenn wir keinen stören. Wir waren sehr dankbar und dann haben sie halt mal reingeschnuppert erstmal, ist es was? Und aber da der Raum eine Akustikdecke hat und echt eine super Ausstattung, war das dann relativ schnell klar, dass das eine sehr, sehr, sehr gute Alternative ist von dem. Und mittlerweile sind wir auch ganz, ganz happy, dass wir den Raum haben, weil wir da wahnsinnig flexibel auch sind, weil hier in der Schule am Abend ist ja keiner und wir stören da keinen und haben das nur für uns. schlussendlich.
Das ist echt wertvoll. Also ich habe es schon oft mit Bands von mangelnden Probenräumen gehabt oder dass es sehr schwer ist, einen zu finden, wo man niemanden stört oder nicht gestört wird oder wo wenigstens noch eine Toilette dabei ist oder sowas. Ne?
Ja, oder halt richtig, richtig teuer.
Ja,
also wirklich, ja genau.
Also da in München ist das auch ziemlich hart.
Ja, ist auch ein Thema. Ja. Ja.
Also es ist wirklich ein Glücksfall und bisher eine Dauerlösung zum Glück. Und das genießen wir auch und das gibt uns auch Freiheit, also auch bei den Proben oder halt auch beim Songwriting, weil wir unsere Sachen auch einfach stehen lassen können. Alles, die Einstellung ist gleich, wir müssen nicht immer von vorne anfangen und
Den Raum mit anderen Bands teilen oder halt außer mit der Schulband natürlich, ja, aber.
Genau. Oder mit Schimmel in anderen Probenräumen. Ja, genau. Gibt's nicht.
Wow.
Ja, es gibt ja ganz, ganz schlimme Proberäume, also da.
Und ihr nehmt euch ja auch selbst auf, ne? Also selber im Studio könnt ihr ja auch noch sein dann damit.
Ja, das ist eben unser Glück mit dem Alex, wie vorhin schon erwähnt. Der Alex ist halt Gott sei Dank auch Tonmeister und arbeitet auch in einem Tonstudio. Hat auch dadurch Zugang zu einem Tonstudio, in dem wir unsere Sachen aufnehmen können und dürfen. Und der Alex übernimmt dann kurz mal noch das Mixing und das Mastering. Also
ist ja geil.
Ja. Ja. Da sind wir sehr, sehr, sehr happy damit.
Ja.
Wie entsteht denn bei euch so ein Song? Habt ihr da so eine Art Arbeitsteilung? Macht einer den Text und einer die Musik? Oder wie kommt ihr auf eine erste Idee?
Texte macht eigentlich immer Caro. Also wir kritisieren oder wir steuern da vielleicht.
Wir optimieren.
Wir optimieren.
Nee, das ist scheiße, das machen wir nicht.
Nein, Caro hat Textideen, die hat die in einem Buch irgendwie und es sind ja auch viele autobiografische Sachen, da wird sie vielleicht noch was dazu erzählen. Dadurch, dass ich auch ein bisschen Keyboard, also zu Hause programmiere und mache ich halt sehr viel Keyboard-lastige Sachen. Ich habe natürlich auch eine Gitarre zu Hause oder einen Bass, um mal so die Basics einzuspielen. Und da teilen wir uns eigentlich so das Songwriting, ja, also die musikalische Ecke. Und jeder hat da Ideen, die werfen wir irgendwie zusammen auf das Drive und jeder hört sich das an und steuert was dazu bei oder hat andere Ideen oder sagt, ey, arrangieren wir dann noch ein bisschen um und so. Und ja, und dann letztendlich, wenn es dann mal so spruchreif ist, dann wandert der auch in den Proberaum und dann entwickeln wir dann weiter zusammen. Genau, dann probiert Caro
Texte. Das heißt, ihr entwickelt gar nicht im Probenraum, sondern das passiert vorher erst dann geht's damit im Probenraum, wenn schon so eine Basis da ist.
Genau, genau.
Ich glaube, das ist unsere Bandgeschichte.
Ja,
wir haben
Corona.
In Corona angefangen mit Zoom-Meetings und wir haben uns dann einfach nur so Songs, die schon existieren oder so, ja, so Ideen die existierten, geschickt und hey, mach da mal was dazu. Und irgendwie
ist es so geblieben.
Ist es geblieben, weil es ja verdammt praktisch ist.
Ja. Weil, und es funktioniert halt einwandfrei. Also es ist
so, wenn ich Zeit habe, setze ich mich am Abend dann hin und hör mir das an und spiele einen Bass im Wohnzimmer und spiele halt das dazu und nehme es halt dann auf. Und dann, hey Alex, ich habe es abgelegt im Drive, hör mal rein. Mhm. Und sowas. Also dann wird noch dran gebastelt an dem Ganzen. Und das so läuft es nach wie vor. Und das ist irgendwie eine coole Methode, man spart sich so das stundenlange Jammen und kann sehr konkret arbeiten oder ganz von oder gleich sagen, also das taugt mir nicht.
Genau. Ja.
Und man muss dazu sagen, dass alle vier, der Alex sowieso, aber alle vier haben die Möglichkeit, zu Hause aufzunehmen. Also der Alex hat eh sein Tonstudio und auch zu Hause das Equipment. Der Dirk hat GarageBand. Ich habe ein Ableton zu Hause mit Mikro und kleiner Gesangskabine. Und der Sascha hat GarageBand zu Hause. Also jeder von uns hat die Software und die Möglichkeiten, zu Hause alles einigermaßen gut aufzunehmen. Und dadurch können wir das auch zusammenwürfeln dann gleich.
Ach, cool.
Und dann kann man auch schon mal so ein paar Effekte probieren, ob die passen oder nicht. Dadurch sparen wir uns auch extrem viel Zeit im Proberaum, in dem vorher schon einfach ein paar Sachen aussortiert werden oder favorisiert werden. Ja. Oder dann halt mal kommt, spiel das mal so oder das passt nicht.
Genau, dann wird dann halt weiterentwickelt, bis zum fertigen Song im Proberaum dann zusammen.
Ja.
Genau.
Caro, magst du was zu den Texten sagen? Also worum geht's inhaltlich in eurer Musik?
Mhm. Texte sind, wie Alex vorhin gesagt hat, schon sehr, also nicht alles, aber sehr autobiografisch. Also ich bin da schon ein kleines offenes Tagebuch auch oft.
Daher der ursprüngliche Name, also Arbeitstitel Nobody's Diary.
Genau, war doch irgendwas mit Diary, ne?
Genau. Ja.
Ich sag immer, Musik und Texte schreiben und singen erspart mir die Psychotherapie. Also aber es ist von der Seele geschrieben und authentisch. Ich glaube, das spürt man dann auch. Da stecken natürlich auch Emotionen drin. Es läuft meistens so, dass dann das Instrumental fertig ist und ich setze mich dann hin und lasse mich von diesem Instrumental inspirieren. Es ist selten oder noch nie so gewesen, dass ich erst den Text schreibe und dann machen wir Musik.
Ah, okay.
Oder du hast zwei, drei Texte und probierst die einfach drauf aus.
Oder ich habe schon so fertige Texte, genau, und probiere die dann aber auf die Musik. Genau. Also der Text und die Lines entstehen eigentlich immer erst, nachdem das Instrumental steht.
Mhm.
Also ich lasse mich von der Musik.
Grob zumindest, genau.
Lasse ich mich inspirieren, wo es mich hintreibt. Und dann dauert es meistens, bis ich die ersten zwei, drei Sätze so habe. Und dann flutscht es eigentlich immer relativ schnell.
Und was sind das für Themen, wenn du sagst autobiografisch, was beschäftigt dich?
Boah, da ist alles dabei. Also da sind Sachen wie Reset handelt davon, dass man manchmal einfach ein Reset braucht im Leben und weitermachen muss, auch wenn es nicht so gut läuft. Oder
Deine Mama.
Hey Mama, genau, das ist ein sehr persönlicher Song. Ich habe meine Mama verloren an Krebs und habe da so diesen Abschied verarbeitet. Also der ist schon sehr persönlich auch. Oder Monster, genau. In Monster geht es eigentlich um Depressionen und wenn man am Boden liegt und dann wieder aufsteht und nie aufgeben darf. Aber auch, ja, so richtig fröhliche haben wir jetzt noch nicht. Ne? Ja, also wir sind sehr positiv alle im Leben, aber wir haben durchaus auch sehr melancholische Züge. Ja, also wir mögen die Melancholie auch. Ja.
Schnee ist unser sehr positiv.
Das ist der fröhlichste Song, den wir haben. Ja, Schnee geht einfach. Also ich bin ein Wintermensch, ein Nordkind. Ich liebe den Winter und den Schnee und Skifahren und Snowboarden und habe darüber auch einen Song gemacht.
Hast du nicht gesagt, du bist aus Baden-Württemberg?
Mhm. Ursprünglich Baden-Württemberg, aber da mit 18 weg und dann ein bisschen durch die Welt getingelt und bin aber dann auch in den Bergen hängen geblieben.
Okay.
Aber es gibt ja auch einen Schwarzwald.
Ja,
das stimmt. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade bei Nordlich denke ich irgendwie immer gleich ans Meer irgendwie. Deswegen.
Ja, ans Meer ist ja auch ein Songtitel, der ja durchaus auch positiv ist.
Stimmt.
Und da muss ich sagen, da fühle ich mich wohler. Ich bin sowas von froh, wenn dieser Winter vorbei ist. Ich bin überhaupt, also ich fühle mich in der Sonne wohl, ich bin Sonnenkind. Ich freue mich für die drei anderen, wenn die Schnee singen und wir zusammen Schnee spielen und die total happy sind und sich über das Schnee Skifahren freuen. Ich freue mich wieder drauf, wenn ich das Motorrad rausholen kann. Und Sonne und Sommer und
Ja, ans Meer ist eigentlich auch ein fröhlicher Song.
Ja, ja, musikalisch auf jeden Fall, ja. Und da habe ich dann die Palmen, an denen ich mich da hochziehen kann.
Ach, so. Schön. Eure Songs, habe ich gesehen, kann man auf eurer Webseite, also zumindest einen Teil davon, downloaden einfach. Also ihr habt die da einfach hingestellt als MP3, kann man sich klicken. Wie ist denn das mit Veröffentlichungen bei euch? Also wo findet man eure Musik?
Auf den gängigen Streaming-Plattformen. Ansonsten sehr gerne live, wenn wir live spielen. Ja, und da wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir durch diese Streamings zu unserer ersten Million kommen, haben wir uns dazu entschieden, die auch einfach so bei uns auf die Webseite zu stellen.
Weil es einfach keinen Unterschied macht, ne?
Ja, also
man kriegt eh nichts.
Bei Spotify wird 0,003 Cent oder so, keine Ahnung.
Habt ihr auch gar nicht den Anspruch, mit eurer Musik Geld zu verdienen? Also ich meine, wenn ihr auftretet, kriegt ihr ja Geld, hoffentlich. Aber wenn ihr jetzt auch sagt, ach, ist eh wurscht, wir stellen das jetzt irgendwo zum Download. Also wie viel Effe ist da hinten dran, dass ihr damit Geld verdienen wollt?
Also wir sind ziemliche Idealisten und mit Musik Geld zu verdienen ist, das war in den 80ern noch eine ganz, ganz andere Situation. Jetzt mittlerweile, wir kennen alle, wie wir hier sitzen, so viele Musiker, die einfach rumkrebsen und sich wahnsinnig schwer tun, wenn sie das hauptberuflich machen. Und wir haben ja alle auch noch unsere Hauptjobs. Und natürlich, also wir sagen jetzt nicht, wir wollen kein Geld verdienen. Natürlich wäre es schön, wenn es funktionieren würde. Also es ist jetzt auf gar keinen Fall. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen das partout nur für Kohle machen.
Nee,
also wir sind alle Idealisten und wir machen Musik,
weil es Spaß macht.
Weil das von Herzen kommt, weil es eine riesige Passion ist von allen von uns. Und wir freuen uns total, wenn wir live spielen können und im Studio sind, Bandproben. Das ist einfach eine Passion und da sind wir Idealisten.
Ja, und wir freuen uns auf das Feedback, was wir bekommen. Wir finden selber, dass wir tolle Musik machen und dass die Texte halt auch wirklich eine starke Aussagekraft haben. Dass viele uns halt auch wegen der Texte dann ansprechen und sagen, ja, so eine ähnliche Situation hatte ich auch, hat mir geholfen. Und
beim letzten Konzert war es ganz süß, da sind zwei Leute angekommen und haben gesagt, ich hatte Tränen in den Augen und es hat mich so berührt und oh Gott, also das sind die Momente, wo man sagt, ja okay, dann kommt das auch an, was wir damit machen wollen. So.
Ich denke mal, bei uns ist tatsächlich so, der Applaus ist das Brot des Künstlers und das ist das, was wir eigentlich uns ausmacht. Das ist nicht das Streben nach Geld, auf keinen Fall.
Nee, dann
gar nicht, sondern es geht um das, dass es uns freut, wenn wir echt gutes Feedback kriegen, wenn wir auf uns zukommen und sagt, hey, es gefällt mir oder einfach solche Sachen, so diese Sachen. Und ich kann mit dem Text was anfangen. Ich mag diesen Song. Das ist das, was uns gefällt. Und wenn die dann auf das Konzert kommen und die Konzerte dann Leute da sind, das ist das, was uns taugt. Deswegen machen wir das. Mhm. Wegen dem anderen, das kann man sich, glaube ich, das kann man vergessen.
Außerdem muss man sagen, Caro hat in unserem Song, der wahrscheinlich dann bis zum 15. April auch veröffentlicht sein wird, den Love Song, hat sie da auch so eine Zeile drin, du bist La Familia. Und so sehen wir uns halt auch in der Band. Also im Laufe der Zeit ist eine Freundschaft entstanden, man kann schon fast Familie sagen. Und das ist uns halt auch wichtig, dass wir uns mindestens einmal die Woche treffen, schön Musik machen, durchaus auch mal ein alkoholfreies Helles trinken und Spaß haben, uns austauschen. Und wie gesagt, wir haben, auch wenn wir aus völlig unterschiedlichen Gegenden und Richtungen kommen, musikalisch als auch persönlich irgendwie, wir haben trotzdem irgendwie einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja.
Das ist uns halt auch wichtig. Und ich glaube, das kriegt man, das bringen wir auch so rüber, wenn wir auf der Bühne sind oder auch die Songs rausbringen. Es ist halt auch diese Authentizität und deswegen haben wir uns auch irgendwann mal entschieden, keine Coverband zu sein, sondern unser eigenes Ding zu machen.
Ja, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich glaube, das ist eins der schwierigsten Sachen ist, wenn man sagt, ich möchte Musik machen und jetzt gehe ich auf irgendwelche Anzeigen ein. Du gehst dann rein und versuchst dann irgendwie zu connecten und das ist sau schwierig und dass du die Leute findest, die du dann auch noch persönlich magst und wo es auch noch harmoniert und funktioniert, das ist ein Glücksfall. Mhm. Das ist wirklich nicht einfach. Selbst wenn man unbedingt möchte, aber das muss sich sowas, muss sich immer ergeben.
Ich würde sogar behaupten, dass das noch ein wichtigerer Faktor ist als die Musik. Wenn es menschlich nicht passt, wird es schwierig.
Vergiss es, ja.
Und wir sind wirklich zusammengewachsen als kleine Familie. Für mich ist das immer auch ein Highlight der Woche, wenn wir uns zur Bandprobe sehen oder am Wochenende ein Konzert spielen. Das ist immer wie so ein Familientreffen oder Family-Ausflug im positiven Sinne. Familie kann ja auch anders sein.
Ja, genau.
Aber,
aber voll das, schön.
Ja.
Das ist voll schön.
Wir freuen uns alle, dass wir uns gefunden haben.
Wir haben uns ganz doll lieb.
Oh, schade, dass man das Herzchen auf dem Podcast nicht sehen kann.
Dirk, wir hatten ja vorher ein bisschen Kontakt. Du hattest mir auch den Satz geschrieben, es ist nie zu spät, die richtigen Leute zu treffen und Musik zu machen. Fand ich auch einen ganz, ganz schönen Aspekt an dem Ganzen, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass man mit 13 schon die Band hat und die bleibt's dann ein Leben lang. Ja, sondern man kann eigentlich in jedem Alter noch so ein Projekt anfangen und finden.
Ja, da hat die Caro in dem Text ja auch so ein bisschen die Story geschildert, ne? Als sich die Band aufgelöst hat, dass man dann, ja, erzähl am besten selber, du hast geschrieben.
Ja, also das kommt dann auch gleich zu dem Thema, was ich vorhin schon angerissen habe. Also die nie zu spät.
U60 kommt jetzt?
Ja, auch.
Das U60 kommt gleich, auch. Genau.
Ah, gut, okay.
Lied zu spät ist auch ein Song von uns und da habe ich die Trennung, die Auflösung von meiner alten Band, wo auch der Alex dabei war, verarbeitet, weil für mich war das ganz schlimm damals, weil ich habe da und der Alex auch, wir haben da wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt, ganz, ganz viel. Und da war es auch noch ein bisschen anders wie jetzt. Da hatten wir wirklich viele, viele, viele Konzerte und es ging schon echt bergauf. Also wir waren auch zum Beispiel eingeladen im Fernsehen, also Inas Nacht oder TV-Formate oder Radio-Interviews hatten wir auch und so weiter. Also es ging wirklich sehr steil bergauf. Und kurz davor haben dann zwei Leute, wir waren zu viert, zwei davon haben dann gesagt, sorry, ich bin raus, das ist mir jetzt zu viel. Das ist mir zu viel Stress. Ich kann die Zeit nicht investieren. Ich habe Familie, die haben dann Kinder bekommen und so weiter oder Beziehung oder beruflich, whatever. Das war ganz, ganz schade. Also und dann hat sich das so aufgelöst, weil die haben dann vorgeschlagen, wir können ja noch alle paar Wochen mal proben. So eine Art Proberaumband. Da habe ich dann ein bisschen bockig auch gesagt, ne, also die ganzen Jahre jetzt und nur für Proberaum, dann lassen wir es. Das war für mich persönlich war das schlimm, da habe ich eine Weile gebraucht, mich da zu erholen und habe das eben in dem Song auch verarbeitet und dann Gott sei Dank wieder weitergesucht.
Das war auch der erste Song, den Caro mir vorgespielt hat und ich habe mich da halt dann halt auch total drin wieder gefunden. Bei mir war es ja ähnlich, eine ähnliche Situation, aber im Endeffekt sitzen wir jetzt hier zusammen und insofern war alles für was gut.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch kurz zu U60 kommen.
Ja. Es führt ja genau, nie zu spät, es führt darauf hinaus.
Ja, wir haben uns im Zuge dessen, dass wir jetzt eine Setlist haben, die anderthalb Stunden lang ist und das, die vorzeigbar ist, haben wir uns beworben auf ganz vielen Bandcontests oder Soundchecks oder Plattformen, Newcomer.
Oder wollten uns bewerben.
Oder wollten uns bewerben und haben festgestellt, dass 90% oder 80% dieser Contests oder Plattformen vorschreiben, dass man nicht älter sein darf als 27.
Was?
Ja. Durchschnittsalter, ja.
Durchschnittsalter 27, max. Und das hat uns am Anfang, dachten wir, ja okay, dann nochmal, ja okay, dann nochmal, ja okay. Und nach dem 10. Mal dachten wir dann, ja okay, finden wir eigentlich diskriminierend. Wir sind auch Newcomer und wir machen neue Musik, wir haben gute Musik, wir kommen jetzt noch nicht mit dem Rollator auf die Bühne. Und wir sehen auch alle noch nicht so uralt aus. Das hat uns irgendwann jetzt mal richtig geärgert in letzter Zeit, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal einen Song oder einen Post auf Instagram oder wie auch immer. In welcher Form möchten wir das mal loswerden, dass wir das eine absolute Frechheit finden, dass man das immer limitiert auf maximal 27 Jahre alt.
Ja, wird da davon ausgegangen, dass wenn man älter ist, dass man ja dann automatisch mehr Erfahrung hat und kein Newcomer mehr sein kann? Weil das würde das ja implizieren, ne?
Das ist die Frage. Also ich würde auch gern mal wissen, warum das so ist oder ob die Veranstalter halt sagen, wir wollen die Jungen, mit denen kann man noch mehr Kohle machen oder die kann man noch mehr, ich weiß es nicht. Also mir ist das nicht so ganz klar und für mich steht immer noch die Musik im Vordergrund. Und wenn wir gute Mucke machen,
dann ist es Alter scheißegal.
Dann ist es eigentlich doch wurscht, wie alt wir sind, sondern
ja, geht's das ist ja altersunabhängig, natürlich.
Ja. Richtig.
Ich bin auch der Meinung, also man sollte die junge Bands definitiv fördern.
Ja,
das
sollte
schon so sein. Aber wenn du eine Band hast, die älter ist und die spielt dann zum Beispiel auf einem Bandcontest gegen eine die Jüngere und die setzt sich durch, dann müssen halt die Jüngeren noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Das kann ja auch, also das kann ja nicht sein. Das heißt, du bist jung, also bist du gesetzt. Das ist ja irgendwie, ich kann viel verstehen, viel nachvollziehen, grundsätzlich richtig, aber so als Thema 27
Jahre. Ja, vor allem, wenn ihr beschreibt, dass euch das ja mehrfach jetzt passiert ist, ne? Also wenn das jetzt mal zwei Festivals so machen, okay, aber es scheinen ja ganz viele so zu machen.
Genau, wir wollten uns einfach bewerben bei verschiedenen Festivals oder verschiedenen irgendwie Plattformen, die geboten werden, Anfragen und so. Und dann heißt es dann halt wirklich Durchschnittsalter hier, Grenze.
Ja. Und teilweise sogar mit dem Kommentar, ja, ich finde ja die Mucke, die ihr macht, ziemlich geil, aber ihr seid halt alt. Und da weiß man dann nicht mehr, was man sagen soll. Also das ärgert uns sehr. Das ist so ein Thema, was uns gerade beschäftigt.
Die Frage ist auch, ob es wirklich am Alter liegt oder ob es an einer niedrigeren Social-Media-Präsenz ist im Vergleich zu Jüngeren.
Ja.
Wo die Jüngeren natürlich mit Insta, TikTok und so weiter aufgewachsen sind, aber unser Hauptklientel da eigentlich nicht so stark unterwegs ist und wir ja deswegen auch nicht unbedingt mit der großen Followeranzahl auf Insta oder Facebook oder sonst irgendwo hausieren gehen können. Das ist bei jüngeren Künstlern natürlich schon ein bisschen anders, habe ich zumindest den Eindruck. Aber auch wenn das der Grund ist, dann weiß ich nicht, weil, ob das jetzt wirklich das Kriterium ist.
Also aus meiner Erfahrung ist es sehr unterschiedlich, wie Social Media genutzt wird. Also manche sind tatsächlich, ja, ich nenne es mal fast schon abhängig davon, weil sie über Instagram sogar an Gigs kommen, an Auftritte, an Jobs. Habe gerade vor kurzem mit einer Hochzeitssängerin hier gesprochen und die hat auch gemeint, wenn sie nicht Facebook hätte, dann würde sie gar nicht an so viele Jobs kommen, weil das alles über Social Media läuft bei ihr. Und dann gibt's aber auch wiederum Kunstschaffende, die ich hier habe, die haben das gar nicht. Die machen das wirklich alles über Live-Auftritte oder haben so ihren Newsletter, den sie einmal im Monat rausschicken. Die suchen dann andere Kanäle und das scheint aber auch zu funktionieren. Und natürlich ist halt Social Media sowieso aktuell ja ein total zweischneidiges Schwert. Also man will ja eigentlich gar nicht mehr bei Instagram sein, zumindest die meisten.
Exakt.
Man will das ja eigentlich gar nicht mehr unterstützen, ne? Aber hat halt so irgendwie das Gefühl, man kann auch nicht einfach so loslassen. Also es ist glaube ich, da gerade sehr viel im Wandel, im Umbruch, im Ausprobieren. Und ich hoffe, es gibt nicht so viel Veranstalter, die das davon abhängig machen, wen sie einladen, wie viele Follower zahlen.
Machen aber ganz viele. Also das ist leider so. Und dazu muss man auch noch sagen, weil du gesagt hast, Newsletter, haben wir auch schon überlegt, aber Newsletter ist ja so ein Ding, damit sprichst du die Leute an, die du eh schon hast. Und für uns jetzt als Newcomer-Band ist es natürlich schon auch, oder wäre es sehr schön, wenn wir eine mehr Reichweite hätten, dass wir halt auch noch mehr Konzerte spielen und noch mehr Menschen erreichen mit unserer Musik. Und das ist halt relativ limitiert. Durch
also mit Newsletter habe ich aber, also aus dem Theaterbereich zumindest die Erfahrung gemacht, dass das durchaus funktioniert, da auch ein neueres Publikum noch mit dran zu kriegen. Weil das spricht dann nämlich gerade die Leute an, die gar kein Social Media verwenden und sagen, sie wissen gar nicht, was bei uns gespielt wird, weil sie haben ja kein Facebook und sie haben ja kein Instagram. Und die tragen sich für den Newsletter ein.
Okay. Ja, okay. Das wäre eine Überlegung wert, ja, finde ich auch.
Ja. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das bei euch ist, ne? Nur weil ihr jetzt auch gerade meintet, eure Zielgruppe ist eigentlich überhaupt nicht bei Instagram. Das heißt, ihr müsstet eigentlich einen anderen Kanal suchen, ne?
Wo überhaupt die so sind. Nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Also nein. Das nicht. Das ist so gemischt, würde ich mal sagen.
Ja, aber guck mal, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. Wenn ich deinen Podcast nicht über Insta irgendwo gesehen hätte und mal reingehört hätte, hätte ich dich gar nicht kontaktiert, weil ich gar nicht wusste, dass es dich gibt.
Ich bin auch selber in diesem totalen Zwiespalt zwischen ich will eigentlich da raus und irgendwie schaffe ich es aber nicht. Ja, das Leben ist selten schwarz-weiß. Ich wollte gerne noch ein bisschen was über eure Live-Konzerte wissen, nämlich wann, wie, wo spielt ihr denn immer so? Also was sind das für Locations? Wie oft spielt ihr? Vor wie vielen Leuten?
Also wir haben letztes Jahr ein großes Konzert gespielt. Wie viele Leute waren da?
Ein paar hundert, ja.
500, 600?
Ja.
Das war im Moment das Größte, was wir gespielt haben in Unterföhring. Dann haben wir dieses Jahr schon 3 Konzerte gespielt. Das waren unter anderem 2 Band-Contests. Da war keine Alterslimitierung.
Cool.
Ja. Aber, jetzt kommt das Aber, da war halt das Kriterium, um weiterzukommen. Daraus haben wir jetzt auch gelernt, dass wir das höchstwahrscheinlich nicht mehr machen werden.
Es ist auch nie zu spät zu lernen.
Ja, haben wir gelernt, das Kriterium, um weiterzukommen, ist, wie viele Leute bringst du mit und wie viele Tickets verkaufst du. Und wenn die, gab es halt Bands, die hatten halt Oma, Opa, Tante, 800 Millionen Freunde dabei. Die sind weitergekommen und wir hatten beim ersten Konzert halt nicht so viele Leute dabei, weil wir jetzt noch so einige Konzerte gespielt haben und spielen. Und die gesagt haben, nee, ich komme jetzt nicht zu allen Konzerten. Und dadurch, dass wir die wenigsten Leute am Abend dabei hatten, sind wir natürlich auch nicht weitergekommen. Also es wurde eigentlich 0,0 die Musik bewertet.
Mhm. Also auf der Tonspur schon. Also der Veranstalter hat uns dann schon gesagt, wir waren top. Aber Hauptkriterium, wie Caro sagt, sind halt die Zuschauer.
Die dann halt für dich voten. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und die Veranstaltung finanziert sich wiederum durch die verkauften Karten.
Richtig.
Und durch einen Basisumsatz, den du quasi leisten musst, um da überhaupt anzutreten. Siehst du das, was da, da ist ein Fehler.
Ja, ja. Ich sehe den Fehler, ja.
Hat trotzdem Spaß gemacht.
Es war definitiv eine gute Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Ja,
ja, wir haben uns halt gehofft, dass wir dadurch wieder vielleicht ein paar andere überzeugen können und sagen, okay, die haben wir jetzt mal gehört, okay, ich höre mal rein und so. Ja. Und ja, und das hat sich ein bisschen niedergeschlagen an den Hörerzahlen, sind tatsächlich ein bisschen nach oben geschossen auch und das merkt man dann und das ist das, was man schlussendlich rauszieht.
Ja. Mhm. Und wenn der Podcast jetzt rauskommt, haben wir unser Konzert am 14. März schon gespielt. Da freuen wir uns ganz besonders drauf, weil das ist so unser Abend mit Vorband, volles Programm, mal die volle Setliste durchspielen, mit allem drum und dran in einem alten Kino. Das wird richtig schön.
Ja, das ist auch mal was ganz anderes, dass wir da in einem Kino spielen. Ne? Die Frage ist, wie lange die Leute da sitzen bleiben, wirklich auf ihren Stühlen. Aber die Atmosphäre ist, glaube ich, schon mal noch mal was anderes, als wenn man da in einem normalen Konzertraum, Konzertsaal spielt.
Wie oft tretet ihr auf so? Gibt es da einen Durchschnitt?
Nee, wir haben, also dieses Jahr hat sich's jetzt so ergeben, dass wir jetzt in 3 Monaten 4 Konzerte gespielt haben. Jetzt gerade ist noch keins auf der Agenda, aber wir haben geplant, dass wir dann wieder produktiv sind zwischendurch, Songs schreiben, ins Studio gehen und die Setlist erweitern und wollen dann ab Herbst wieder Konzerte spielen.
Ah, okay.
Also es sind schon noch ein paar in der Pipeline, aber wir haben noch keine Antwort bekommen. Genau. Ob das, und wir sind auch dabei, uns wieder, wenn wir halt sehen, dass Möglichkeiten, wo man auftreten kann, machen wir das. Aber es ist noch nichts spruchreif, wie es weitergeht. Nur der Plan ist halt das, wenn wir was kriegen, spielen wir und ansonsten konzentrieren wir uns wieder auf neue Songs.
Ich setze auf jeden Fall mal eure Webseite in die Shownotes von diesem Podcast. Da sind auch eure Termine zu finden und auch weiterführende Links zu Social Media, YouTube. Man kann eure Musik downloaden und anhören. Also das, vielleicht ist ja jemand jetzt neugierig geworden.
Ja, sehr gerne.
Würde uns freuen.
Ja.
Gibt's noch andere Dinge, die ihr so zusammen macht, außer Musik, wenn ihr euch trefft? Oder trefft ihr euch echt einfach zum Musik machen?
Na, wir machen schon wie so Familienausflug an den Weiher.
Da haben wir mal auch das Video zu Ans Meer aufgenommen.
Ja, das ist voll schön.
Also das Meer hatten wir jetzt gerade nicht parat, aber ein Weiher, der 70 Kilometer entfernt ist, den wir nutzen können. Da hatten wir einen sehr schönen Bandtag und haben parallel dann einfach auch die Handys laufen lassen.
Ja. Oder wir machen auch eine Weihnachtsfeier.
Wir gehen auf Konzerte zusammen.
Genau. Ja. Oder gehen mal zusammen essen. Wir machen durchaus auch privat Dinge zusammen.
Ja, mach mal so Musik auschecken. Jeder spielt mal ein bisschen Musik an und dann machen wir da ein bisschen Bandraten.
Ja, die Musikbattle. Ja. Wir waren bei mir zu Hause im Sommer, haben wir gegrillt, haben wir auch so einen Bandabend gemacht, haben gegrillt und das artet dann auch immer aus in... Da war schön.
War schön, okay. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Es gibt immer eine letzte Frage, die stelle ich gleich noch. Aber habt ihr sonst irgendwas, wo ich jetzt nicht danach gefragt habe, was aber dringend noch gesagt werden muss?
Willst du was über Love Song und deine Krankheit sagen?
Ach so, ja, das kann ich vielleicht noch sagen. Der aktuellste Song, den wir jetzt fertiggestellt haben, der aber noch nicht veröffentlicht ist, der ist auch ein sehr, sehr persönlicher Song. Ganz kurz die Geschichte. Ich war die letzten 3 Jahre, also ich hatte nach der 3. Corona-Impfung ganz massive gesundheitliche Probleme. Also richtig, richtig schlimm. Und was bis heute anhält, aber ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen. Und es war eine Zeit, die war sehr, sehr, sehr schlimm. Also das war nicht ohne, sagen wir mal so. Und unter anderem, deshalb sind wir vielleicht auch nochmal zusammengewachsen, waren die Jungs von der Band auch ein Part der Menschen, die geblieben sind. Und andere sind auch nicht geblieben, weil das einfach so eine harte Zeit war. Und über diese Phase von Krankheit, Durchhalten, La Familia, Menschen, die bleiben, auch in harten Zeiten, und Menschen, die eben nicht bleiben in harten Zeiten, über das Thema habe ich einen Song geschrieben. da haben unter anderem von einem Schmerzzentrum und von Selbsthilfegruppen wurden wir da schon angefragt, ob sie den Song dann benutzen dürfen. Meine Chefin zum Beispiel hat auch im Moment so eine Phase, die ist auch schwer krank und die ist völlig zusammengebrochen, als sie den Song gehört hat, weil das, ja, diese schwierige Situation im Leben, die spiegelt der Song ganz gut wider. So.
Er ist aber noch nicht veröffentlicht.
Noch
aber
nicht.
Ihr habt den schon ein paar Leuten gezeigt.
Wir haben den schon ein paar Leuten vorgespielt, ja, und die Reaktionen waren durchweg sehr, sehr emotional.
Wir haben ihn letzte Woche das erste Mal live gespielt.
Auf der Bühne, ja.
Auf der Bühne. Und das war auch so ein Song, wo der Alex vor allem sehr viel musikalische Vorarbeit geleistet hatte, auch mal einen ganz anderen Sound irgendwie mit reingebracht hatte. Ich glaube, dieses Keyboard, die Idee kam glaube ich vom Sascha oder sowas. Für mich eigentlich ein zu langer Song. Also wenn man sich die heutige Musiklandschaft anschaut, weil wir sind irgendwo bei 7 Minuten rausgekommen bei dem Song. Aber die Story gibt das halt einfach her. Das ist so spannend. Man hört einfach zu, was da passiert ist und wo es dann am Ende auch positiv hingeht. Also wirklich dieser Klick dann da ist. Als die Caro uns den Text dann das erste Mal vorgelegt hat oder auch gesungen hat, hat man echt so ein bisschen Pipi in den Augen. Also weil das wirklich so bewegend und persönlich war.
Aber er geht am Ende auf, also er geht richtig auf am Ende progressiv und löst sich dann auch ins Positive auf, also.
Ja, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal, als es um deine Texte ging, wo du meintest, haben wir eigentlich auch was Lustiges dabei und ich aber auch gedacht habe, naja, es hat aber immer alles so ein bisschen eine Hoffnung noch drin, ne? Und ein
auf jeden
nicht aufgeben,
Fall.
Weitermachen, ja.
Genau.
Cool. Und der Song ist wahrscheinlich draußen, wenn dieser Podcast online geht?
Ziemlich wahrscheinlich, ja, denke ich mal.
Ja, da sind wir auch gerade noch dabei, ein Video fertig zu machen zu dem Song. Und wir hatten ja jetzt passend zum Wetter, hatten wir uns entschieden, zuerst Schnee rauszubringen, weil der kommt natürlich dann doch besser im Winter und wenn draußen Schnee liegt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, zuerst Schnee und dann den Laufsong. Mhm.
Cool. Letzte Frage? Ja? Mhm. Ready? Die könnt ihr zusammen beantworten oder jeder einzeln, wie ihr möchtet. Die Frage ist, was wünscht ihr euch?
Oh, in unserem Alter könnte man jetzt ja auch sagen Gesundheit. Weil
das kann man nicht nur in eurem Alter. Das kann man auch schon in jedem Alter eigentlich.
Gesundheit wird vorrangig. Also die drängt sich immer weiter in den Vordergrund auf jeden Fall. Nee.
Und viele Konzerte.
Ich wünsche mir viele Konzerte zum einen, genau. Weiter hier mit meiner La Familia zusammen zu bleiben und viele schöne Stunden zu erleben. Und einfach glückliches Leben leben zu können in diesen gerade etwas turbulenten Zeiten. Das ist eigentlich so grundsätzlich mein Ding, ja.
Da möchte ich eigentlich nur noch anschließen, glücklich sein und glücklich bleiben und Zusammenhalt zu spüren, trotz der einen oder anderen Diskussionen, die man natürlich auch mal führt, und einen positiven Vibe, Drive und Mindset zu haben.
Ich kann mich dem nur anschließen. Gesundheit und viele Konzerte spielen und dass unsere kleine Familie, so wie sie gerade ist, noch lange bestehen bleibt.
Ich habe mir gesagt, bei der letzten Band, wir sind zu alt, um uns zu trennen. Das hat 2 Jahre gedauert. Dieses Mal hoffe ich sehr, dass es länger dauert. Weil es sehr schön ist, dass wir uns gefunden haben, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dass es echt was Besonderes ist, wenn man sich findet und wenn das alles so passt. Und ich würde gerne, bildlich gesprochen, diese Welle so lang wie es geht reiten, weil halt Musik von uns allen ein verdammt wichtiger Teil im Leben ist, der uns alle berührt und uns vor allem die Kreativität, den Output bietet, wo wir kreativ sein dürfen. Und das ist ja für uns alle wichtig, die Musik zu machen. Also das ist ja irgendwie ein innerer Drang. Und solange wir das machen dürfen und dann zusammen das machen dürfen, solange sind wir happy.
Oh, das hast du schön gesagt.
Das hast du auch gerade gedacht. Voll das schöne Schlusswort. Wow. Ja, vielen Dank euch. Ich finde euch super sympathisch. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und hier erzählt habt von euch. Und ich wünsche euch einfach auch mal alles Gute so. Es wäre cool, wenn man sich mal live sieht, aber ihr seid ziemlich weit weg von mir. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal schaffe.
Vielleicht kommen wir mal in deine Ecke. Also danke dir auch auf jeden Fall für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Und danke euch, die ihr uns zugehört habt. Wenn euch der Backstage-Podcast gefällt, dann erzählt gerne jemandem davon. Schreibt euer Feedback auf den Blog, Mastodon oder Instagram und abonniert den Podcast. Wenn ihr euch und euer Kunstprojekt mal hier vorstellen möchtet, das kann Musik sein, aber auch Schauspiel, Tanz, Literatur, Malerei, Zauberei oder etwas anderes, dann meldet euch gerne bei mir. Am besten per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ich freue mich immer über Anfragen und die technische Umsetzung von so einer Aufnahme ist ganz einfach. Schaut auch gerne mal in die Shownotes, da findet ihr alle Links zum Backstage-Podcast und die Webseite von Siebter Raum. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!